Ich gebe euch schon mal eine Aufgabe. Schaut euch mal das Bild an und überlegt, was das Thema der heutigen Predigt ist. Okay, und habt ihr es rausgefunden?
Ein Kind, das in den Spiegel.
Ja, das sieht man da, aber was ist jetzt das Thema der Predigt? Sieht man es so besser? Ah, das ist ein bisschen unscharf. Aber ihr seht das Kind, da spiegelt sich was, ne? Das seht ihr? Kann man mal dunkler machen, machen wir mal ganz, ganz weg das Licht hier, ich brauche kein Licht hier vorne. So, jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das Kind, das küsst sich selbst. Also was denkt ihr, was ist jetzt das Thema der Predigt? Ja, wir nähern uns dem Thema. Mit selbst hat es was zu tun. Die Selbstliebe. Das ist natürlich jetzt in frommen Kreisen etwas, wo man sagt, Selbstliebe, ist das gut? Ne? Ist das Sünde vielleicht und ich soll doch mich selbst verleugnen und selbst lieben? Das ist in frommen Kreisen immer so ein bisschen skeptisch betrachtet. Das ist auch richtig so. Moment, irgendwie merkwürdig. So. Nichtsdestotrotz, ja, die Bibel kennt Selbstliebe, weil sonst gäbe es das Gebot nicht. Wisst ihr, wo das zum ersten Mal in der Bibel auftaucht, dieses Gebot? Oder dieser Satz?
Beim Schma Israel. Ich bin du sollst Gott, deinen Gott fürchten, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von aller Kraft und deine Nächsten wie dich selbst.
Ja, das ist ein guter Ansatz. Wo steht denn das? Nee, zum ersten Mal in der Bibel. Da steht es auch. Steht auch zum ersten Mal in der Bibel. Zweiter Mose nicht, nein. Sollte man meinen, ne? Weil das bringt man mit den 10 Geboten in Verbindung. Aber da taucht es interessanterweise nicht auf. Wo taucht es auf? Also wir haben nur 66 Bücher der Bibel. Irgendwann treffen wir mal eins. Es taucht, und zwar taucht es auf, im 3. Mose 19, Vers 18. Und zwar mehr wie so eine Randbemerkung eigentlich. Und das ist nicht das Schma Israel. Das Schma Israel, das steht woanders. Das Schma Israel steht im 5. Buch Mose. Im 3. Buch Mose steht dieser Satz, so beiläufig erwähnt, 3. Mose 19, Vers 18, da steht es ein bisschen ausführlicher. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Es ist eine große Herausforderung, das zu wissen. Weil das steht nicht in den 10 Geboten. Und deswegen war das durchaus ein wirklicher Schriftgelehrter, der Ahnung von der Schrift hatte, als der wusste, wir kommen zu der Stelle im Neuen Testament nachher noch, dass das ein großes Gebot ist. Es ist nicht hervorgehoben. Es steht auch nicht da, das ist ein großes Gebot, was jetzt kommt, sondern das ist so ein bisschen, geht so im Text unter. Das habe ich nie verstanden, wieso man das wissen kann, dass Gott dieses Gebot besonders ernst nimmt. Weil es textlich überhaupt nicht hervorgehoben ist. Die 10 Gebote, ne? Gewitter, Donner, Berg, Rauch, Feuer und so, das, was jetzt kommt, ist wichtig. Aber das hier ist so irgendwie so nebenbei. Das heißt also, auch die Bibel kennt ein Selbstgebot und eigentlich gebietet sie sogar die Selbstliebe, denn du kannst den Nächsten nicht lieben wie dich selbst, wenn du dich selbst nicht liebst. Dann funktioniert die Nächstenliebe nicht. Und über diese Selbstliebe möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken. Denn die kann man tatsächlich missverstehen. Und jetzt kommen wir zu Matthäus. Wir finden also dieses Gebot auch natürlich im Neuen Testament, in Matthäus 22 zum Beispiel, wir finden es an verschiedenen Stellen. Wenn ihr mal möchtet, könnt ihr das auch mal aufschlagen. Matthäus 22, ab Vers 37. Ich habe 37 bis 39 mal angegeben. Und da gibt es eine Situation, wo Pharisäer eine Rolle spielen, Sadduzäer eine Rolle spielen, da heißt es ab dem Vers 34, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und jetzt antwortet Jesus mit zwei Geboten. Das erste ist, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, Jesus durchbricht die menschliche Logik und die Logik der damaligen Juden. Die war 1 plus 1 ist gleich 2. 1 plus 1 ist gleich 2. Zwei Einzelteile zusammen geben 2. Das trennt man. Und Jesus sagt, nein, 1 plus 1 ist 1. Er trennt nicht. Er sagt, das eine ist dem anderen gleich. Eigentlich ist das gar keine mathematische Aufgabe. Hier oben steht jetzt 1 plus 1 gleich 1. Eigentlich müsste es heißen, 1 ist gleich 1. Das eine ist genauso wie das andere. Oder 1 ist gleich 2 oder wie auch immer. Jedenfalls, das hat nichts mit menschlicher Logik zu tun. Und trotzdem steckt dahinter etwas, was sehr viel größer ist als menschliche Logik, nämlich die göttliche Logik. Und hier mit dem Symbol einer Waage dargestellt, beide sind gleich wichtig. Schwer, wiegen schwer, gleich schwer. Nicht das eine ist nicht wichtiger als das andere. Wo steht denn eigentlich dieses andere Gebot, dass man Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit ganzer Kraft lieben soll? Wo steht das denn eigentlich? Auch, aber im Alten Testament. Wo taucht denn das da auf? Fünftes Buch Mose ist schon gute Richtung. Wo genau? Mhm. 5. Mose 6. Und da im Vers 5. Das heißt also, im 5. Kapitel, im 5. Buch Mose werden die 10 Gebote ja nochmal wiederholt. Moment, 5. Mose 6, sorry. Also im 5. Kapitel werden die 10 Gebote wiederholt und im 6. Kapitel heißt es dann im Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das heißt, diese beiden Gebote, die Jesus hier zusammenfügt, stehen ganz weit auseinander im Alten Testament. Dazwischen liegen auch viele, viele Jahre. Also im 3. Buch Mose, auch wenn im 2. Buch Mose die 10 Gebote stehen, im 3. Buch Mose ist immer noch die Situation gegeben, das zieht sich ja fort, auch die Tempelgesetze sind am Berg Sinai gegeben worden, nicht nur die 10 Gebote. Und dann am Ende von Mose Leben, also da liegen ja etliche Jahre dazwischen, da kommt jetzt dieses zweite, diese Bausteine. Das erste, also dieses eine mit der Nächstenliebe ist im 3. Buch Mose und das mit Gottes Liebe erst im 5. Buch Mose. Beide stehen nicht in den 10 Geboten. Ist, finde ich, interessant. Das heißt, das, was der Mensch trennt, da ist Gott, da ist der Nächste. Das verbindet Gott und sagt, es ist beides gleichwertig. Und wie er das meint, das hat Johannes verstanden. In seinem ersten Brief im Kapitel 4 schreibt er nämlich, wenn ihr mir das mal aufschlagen wollt, oder ihr glaubt mir einfach, wenn ich euch das vorlese. Also 1. Mose 4, Vers 20, da heißt es, 1. Johannes 4, Vers 20. Das ist eine sehr wichtige Aussage, finde ich. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Du kannst Gott nicht lieben, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Bruder, wir können auch sagen, deine Schwester, wir können auch allgemein sagen, deinen Nächsten zu lieben. Das funktioniert nicht, sagt Jesus hier eindeutig. Ein Frommer, der mit seinem Nächsten Probleme hat und es nicht auf die Reihe kriegt, liebevoll mit ihm umzugehen, ist nicht fromm. Kapiert es möglicherweise gar nicht. Ihr kennt ja den Spruch, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht scheiden. Deswegen habe ich hier das Bild mit den Eheleuten mit reingebracht. Das wird oft in der Trauung auch gesagt, ne? Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und genau das hat der Mensch getan. Das ist eigentlich der Ursprung der Sünde und der Grund für den Erlösungsplan. Der Mensch hat getrennt Gott und den Menschen. Der Mensch trennt Gott und den Nächsten. Wo ist das passiert? Naja, ganz am Anfang von der Bibel. Da gab es nämlich mal eine enge Verbindung zwischen Gott und dem Menschen. Und durch die Sünde wurde diese enge Verbindung getrennt. Und gleichzeitig wurde getrennt die enge Verbindung zwischen Mann und Frau. Weil sobald sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, passierten verschiedene Dinge. Die Scham kam auf, man hat sich voreinander geschämt, was vorher nicht der Fall war. Und man fing an, übereinander herzuziehen. Die Frau, die du mir gegeben hast, ja, dann ist es nicht mehr meine Frau, sondern die Frau, die du mir gegeben hast. Das heißt, du bist schuld, Gott, und das, was du mir da gegeben hast, taugt eh nichts. Alles nur, also da, wo vorher enge Harmonie war, Gemeinschaft war, da ist jetzt Trennung. Und diese Trennung, die versucht, Jesus Christus zu überwinden. Der sagt, das möchte ich wieder zusammenführen. Gott und die Menschen möchte ich zusammenführen und die Menschen miteinander möchte ich wieder versöhnen. Wir nennen das Versöhnung. Und das ist eigentlich das Ziel des Erlösungsplans. Darum ist Jesus überhaupt Messias geworden, musste er Erlöser werden und am Kreuz sterben, sonst hätte das nicht funktioniert. So, und jetzt so viel erst einmal zum Rahmen. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, die Selbstliebe. Zunächst, was ist Selbstliebe nicht? Was Selbstliebe nicht ist, das möchte ich mal mit diesem Bild hier darstellen. Da steht links oben ein Name, Narziss. Sagt euch das was? Der Narzissmus kommt genau daher und was, wo kennt ihr das noch? Taucht im Alltag so manchmal auf, gerade wenn so im Sommer, wenn so Blumen blühen. Die Narzissen, genau, tatsächlich kommt es davon. Der Name der Narzisse stammt aus dieser Geschichte. Das ist eine griechische Göttersage. Und zwar der Flussgott Cephisos hatte der Nymphe Liriope Gewalt angetan. Sie wurde schwanger und gebar Narziss. Dieser war mit 16 Jahren ein schöner Jüngling, der von vielen Liebenden begehrt wurde, aber niemanden erhörte. Also alle möglichen haben sich in ihn verliebt. Nicht nur Frauen, auch Männer, weil er so schön war und er hat jedem einen Korb gegeben. Eines Tages erblickte Narziss an einer idyllisch gelegenen einsamen Quelle sein Spiegelbild im Wasser und verliebte sich in sein eigenes Bild, ohne zu erkennen, dass es nur eine Widerspiegelung war. Er konnte sich dem geliebten Objekt nähern und es erwiderte seine Gebärden, aber erreichen konnte er es nicht. Als seine Tränen ins Wasser fielen und den Wasserspiegel aufrührten, verschwand das Bild. Narziss leidet sehr darunter, dass sein Liebesobjekt für ihn unerreichbar ist. Eines Tages erkennt er sich selbst in seinem Spiegelbild. Da wird ihm klar, das bin ja ich selbst, den ich da sehe. Schließlich starb er an seiner unerfüllten Liebe. An der Stelle seines Todes fand sich kein Leichnam, sondern nur eine Blume, in der Mitte gelb mit weißen Blütenblättern, die als Narzisse interpretiert wurde. Das ist eine sehr tiefgehende Geschichte. Wir Adventisten geben uns mit solchen Literaturen ungern ab, weil das ist so eine griechische Göttersage, Götzen und so weiter. Ich möchte ein bisschen davor warnen, weil diese griechischen Sagen haben auch eine gewisse geistige Tiefe, die, muss ich auch dazu sagen, viel auch adventistische Literatur leider nicht erreicht. Dieser Narziss und Narzissmus ist nicht das, wofür es heute eigentlich immer gegeben wird. Das sind diese Selbstverliebten, diese Selbstherrlichen, sondern eigentlich ist das eine sehr tragische Gestalt. Und zwar, er verliebt sich in sich selbst, aber er erreicht sich nicht. Und das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Das heißt, auch Menschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu akzeptieren, sind irgendwo ein Stück weit Narzissten, weil sie sich nicht erreichen. Dann denkt man, jetzt habe ich einen Punkt erreicht, wo ich anfange, mich zu akzeptieren und dann rutscht man wieder ab. Das ist eine ganz tragische Geschichte eigentlich, die sich da zuträgt. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr kennt ja dieses Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Das ist erstmal auf Gott bezogen. Du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Jetzt ist nur die Frage, welches Bild hast du eigentlich von dir? Wie siehst du dich? Damit meine ich jetzt nicht, wenn du morgens in den Spiegel schaust, sondern wie siehst du dich eigentlich? Um die Frage wollen wir uns jetzt kurz beschäftigen. Welches Bild hast denn du von Gott? Und jeder hat ein Bild von Gott. Du sollst dir kein Bildnis machen, bezieht sich auf materielle Bilder. Kein Steinbild, kein Holzbild, kein goldenes Bild, sondern es geht hier um ein Bild, was ich in meiner Vorstellung habe. Wie stelle ich mir Gott vor? Das ist eigentlich das. Ja? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hängen vielleicht beide Bilder, meine Vorstellung von Gott und meine eigene Vorstellung zusammen? Und ich glaube, ja. Und es wird manchmal sehr tragisch. Und dann ist natürlich die Frage, wo kommen diese Bilder, diese Vorstellungen eigentlich her? Und ich behaupte, das hat viel mit Erziehung zu tun, das hat sehr viel mit Erlebnissen zu tun, die man gemacht hat, und das hat auch viel mit Anlage zu tun. Es gibt Menschen, die haben so ein Gen, die sind geborene Selbstkritiker. Es gibt Menschen, die haben so ein Gen, die sind geborene Selbstliebende, die haben nie ein Problem mit sich. Und es gibt Menschen, die dazu gemacht wurden. Und das sollte uns immer wieder zu denken geben. Manchmal können wir gar nichts dafür, dass wir uns so sehen, wie wir uns sehen. Und sind damit auch irgendwo nicht schuld daran. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wir müssen vor allen Dingen lernen, das zu verstehen, um was es hier eigentlich geht. Ein paar Symbole und Bilder, die uns helfen sollen, das zu verstehen. Es gibt solche Menschen. Wer Schach spielen kann, weiß, um was es hier geht. Das ist die Dame hier, eigentlich die wichtigste Figur. Im Schach ist der König. Wenn der geschlagen wird, dann ist er schachmatt. Dann hast du das Spiel verloren. Ist aber gar nicht die wichtigste Figur. Der kann auch gar nicht viel. Der König kann immer nur ein Feld hüpfen. Der König ist so völlig irgendwie, naja, das ist so wie Ahab. Ne? Ist zwar König, aber hat irgendwie nichts zu sagen. Die Dame, Isabel, die ist die Wichtige und die hat Macht. Und die Dame kann sich in jede Richtung beliebig weit, in alle, also vorwärts, rückwärts, schräg und gerade und rechts und links bewegen. Und wer die Dame hat, und die kann alles kaputt machen. Wenn du dem anderen die Dame klaust, dann hat er schon ein großes Problem im Schach. Und witzigerweise, der Bauer da, der Kleine, das ist ja die kleinste Figur im Schachspiel. Wenn du es schaffst, deinen eigenen Bauer bis zur letzten Linie, also bis zur Startlinie vom Gegner zu bringen, dann darfst du den eintauschen gegen eine zweite Dame und dann hast du das Spiel so gut wie gewonnen. Also nur für die, die sich für Schach interessieren, alle anderen können das sofort wieder vergessen. Jedenfalls, eins ist mal klar, es gibt Menschen, die stehen vor dem Spiegel, die sind von außen betrachtet eigentlich tolle Leute und die gucken sich im Spiegel an und denken sich, was bist du nur für ein Versager? Die gibt es wirklich. Die trauen sich nichts zu, obwohl sie richtig intelligent sind. Die glauben, die machen alles falsch, obwohl sie eigentlich alles richtig machen. Und die glauben, sie sind nichts wert, obwohl ohne sie nichts geht. Die gibt es, die Leute. Und die sind nicht wenige. Aber das ist nicht Selbstliebe. Die haben es nicht begriffen. Das ist auch nicht Selbstliebe. Ein im Grunde genommen tadellos aussehender Mensch findet auch noch die kleinste Falte unerträglich. Kleiner Fleck auf der Haut, oh, schau an. Ja? Und oh, ein graues Haar, ich werde alt. Und solche Geschichten, das sind alles so, der Rest ist tadellos, du bist gesund, du bist fit, ja, und findest, nörgelst immer an dir rum. Und das haben wir im Geistlichen übrigens auch. Leute, die sich für die Gemeinde einsetzen, die wirklich ernsthaft fromme Leute sind, die Suchende sind, die sich für die Nächsten einsetzen und so weiter, stehen da vor dem Spiegel und sagen, ich hab's nicht drauf, ich bin ein Versager. Ich glaube, ich werde nicht in den Himmel kommen. Gibt's. Und ist nicht selten. Gerade die Leute, die es besonders ernst meinen, neigen dazu, sich selbst fertig zu machen. Die finden immer bei sich selbst das Haar an der Suppe. Es hat mit Selbstliebe nichts zu tun, passiert aber. Ist auch keine Sünde. Ist ein Problem, kann man bestimmt auch lösen, muss man aber als solches begreifen. Und ich glaube, dass wir da als Gemeinde manchmal unsere Aufgabe nicht erfüllen. Weil wir kennen uns ja. Jeder weiß doch, wie der andere tickt. Und dann ist eigentlich Gespräch gefragt. Und Offenheit für das Gespräch. Beides scheitert. Es, entweder traut sich einer nicht den anderen anzusprechen oder der andere ist nicht bereit, sich diesem Gespräch zu öffnen und den Ratschlag des anderen ernst zu nehmen. Beides gehört zusammen. Und bei beidem sind wir schlecht, muss ich einfach sagen. Da sind wir nicht gut. Und dann bräuchten wir eigentlich eine Ausbildung, jemand, der uns hilft. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie können wir effektiv einander helfen? Und wie können wir uns helfen lassen? Das ist wahrscheinlich noch das schwerere Problem. Denn, und auch das ist ein Problem, Fromme dürfen kein Problem haben. Wir sind ja Kinder Gottes. Wir haben ja Jesus. Wir leben ja in der Wahrheit. Da können wir doch kein Problem haben. Die Welt hat Probleme. Wir doch nicht. Das ist ein richtiges Problem. Und davon müssen wir versuchen, uns, glaube ich, zu verabschieden, denn sonst wird das nichts werden. Sonst werden die von der Welt hier reinkommen und werden sagen, hier ist auch nicht anders als bei uns außen auch. Nur, dass hier der Zehnte höher ist als die Kirchensteuer. Also, wie gesagt, da ist Handlungsbedarf und das wird meines Erachtens nicht erkannt. Sollten wir schauen, ob wir da vielleicht ein bisschen was besser machen. Aber es fängt damit an, dass man überhaupt es wahrnimmt. Da gibt es jemanden, der neigt dazu, sich immer fertig zu machen. Die depressiven Typen. Ne? Die denken, oh, es langt nicht. Und da gibt es Leute, ne, wo du denkst, oh, der nervt. Und er kommt sich sowas von fromm vor und denkt, oh, ich bin erlöst, ja, super, alles klar. Der geht jedem auf den Keks. Und sagt, ich glaube, mit dem muss ich mal reden. Also wie gesagt, diese Extreme gibt es eigentlich in der Welt, auch in der Gemeinde, ist aber nicht das, was die Bibel mit Selbstliebe meint. Jetzt ist natürlich die Frage, was meint denn die Bibel mit Selbstliebe? Und da habe ich uns einen Text ausgesucht, der ist nicht sonderlich lang. Und zwar im Psalm 139. Lass uns da mal die paar Verse lesen. Das ist ein sehr schöner Psalm, finde ich. Der Psalm 139. Und da lesen wir mal die Verse 14 bis 18. Psalm 139, 14 bis 18. Das ist ein Psalm, den David geschrieben hat. Und da heißt es: Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. In diesen wenigen Versen steckt viel Inhalt und den möchte ich jetzt kurz mit euch beleuchten. Was ist biblische Selbstliebe? Zunächst ist biblische Selbstliebe Selbstwahrnehmung. Menschen müssen lernen, sich selbst wahrzunehmen. Ich habe heute in der Jugendstunde, in der Jugendgruppe, habe ich eine Frage gestellt. Heute war ja Johannes 1 und Johannes 3. Und in Johannes 1 kommen ja die ersten Jünger zu Jesus und der dreht sich um und fragt, was sucht ihr? Ja? Und da habe ich den jungen Menschen gesagt, fragt doch euch mal selbst, was suchst du eigentlich? Suchst du überhaupt irgendwas? Und da fängt Selbstwahrnehmung an. Selbstwahrnehmung heißt jetzt eigentlich nur, wie geht's mir eigentlich? Und wenn ich feststelle, mir geht's eigentlich nicht wirklich gut, ist die nächste Frage, woran liegt denn das eigentlich? Vermisse ich was in meinem Leben? Und warum? Und wenn ja, warum vermisse ich das? Es könnte sein, dass ich mit meinem Gehalt nicht zufrieden bin. Da denken wir, die Frommen denken dann, naja, Geld ist ja auch nicht alles. Ne? Aber vielleicht verbindest du ja mit dem Geld nicht nur ein teures Auto, sondern du siehst in dem Geld die Wertschätzung, die der Chef dir entgegenbringt. Und du fühlst dich nicht wertgeschätzt, obwohl du dir so viel Mühe gibst. Dann bist du schon ziemlich weit in der Selbstwahrnehmung. Das heißt, was ist mir als Mensch denn eigentlich wichtig? Und wie kann ich das erreichen und finden, was mir wichtig ist? Und es gab schon Menschen, und es wird sie wiedergeben, die auf die Art und Weise Jesus gefunden haben, die bei den Menschen keine Anerkennung gefunden haben und dann gesagt haben, wer erkennt mich denn überhaupt? Und feststellen durften, es gibt jemanden, der kennt mich. Der Psalmschreiber ist einer von denen. Der schreibt, du kennst mich. Wie schön ist das denn? Dass das größte Wesen im Universum Notiz von mir nimmt. Das ist ein Stück Selbstwahrnehmung, das ganz wichtig ist, damit Selbstliebe funktionieren kann. So. Selbstwahrnehmung ist aber auch die Feststellung, ich bin ein Geschöpf, kein Produkt des Zufalls. Und das ist ein Riesenunterschied. Denn beides fragt nicht, was ich bin, sondern wo ich herkomme. Und wenn ich ein Geschöpf bin, bin ich gewollt von jemandem. Sonst wäre ich ja nicht gemacht worden. Irgendjemand hat mich gewollt. Und doch, das ist wieder Gott. Das größte Wesen im Universum hat mich, Wurm, gewollt. Der muss sich was dabei gedacht haben. Ich muss wichtig sein, sonst hätte er mich nicht gemacht. Hätte ja jemand anders machen können. Hat er ja auch. Hat viele andere gemacht, aber auch mich. Und das ist auch wichtig. Das heißt, der Glaube an die Schöpfung ist stark damit verbunden mit der Selbstliebe. Es gibt keine Selbst, also man kann dieses Gebot, dieses größte Gebot eigentlich gar nicht erfüllen, wenn man Evolutionist ist. Es funktioniert eigentlich im Tiefsten gar nicht. Denn als Produkt des Zufalls ist es wurscht, ob es mich gibt oder dich gibt. Naja, es war halt Zufall. Und es ist auch wurscht, ob es uns nicht gibt. Aber wenn der Schöpfer wirklich der Schöpfer ist und alles erschafft, was es gibt und erschafft hat, was es gibt, dann hat er das auch gewollt. Wie gesagt, Selbstwahrnehmung heißt, wenn ich geschöpft bin, bin ich gewollt. Und der Finger zeigt jetzt mal auf mich und nicht als Bedrohung, das hast du wieder angestellt, sondern du bist gewollt. Dich habe ich mir ausgedacht und mit dir habe ich was vor. Ist natürlich auch eine Aufgabe. Wenn ich gewollt bin, ist die Frage, darf ich die auch stellen, wozu bin ich denn gewollt? Das heißt, ich habe ja einen Sinn. Ich bin ja nicht einfach nur so, weil ihm langweilig war, ach, jetzt ja, kommt halt die Duina mal raus oder die Hertha oder sonst wer, ne? Sondern, nee, ich wollte dich. So wie du bist, zu dem Zeitpunkt, als du geworden bist, habe ich dich gewollt. Und mit dir habe ich was vor. Aber die Psalmverse sagen noch mehr. Damit es nicht in die Selbstherrlichkeit abgleitet, ne? Gott will mich, ja, ich habe eine Aufgabe, ohne mich geht hier gar nichts, kommt gleich die Bremse. Und zwar, ich bin abhängig. Das heißt, wenn du mich nicht gewollt hast, wäre ich nicht da. Das heißt, ich hänge ja von dir ab. Und ich lebe ja auch nur deswegen, weil du mich gewollt hast und ich überlebe, weil du mich immer noch willst. Ich lebe ja von dir. Ich habe mich ja auch nicht selber gemacht. Ich brauche dich. Das steht letztendlich in diesen ganzen Versen letztendlich drin. Und es steht noch mehr drin. Und jetzt, wir steigen nämlich jetzt die Leiter wieder runter. Wir waren jetzt eben auf dem Gipfel, ne? Super duper, ich bin gemacht, gewollt, habe eine Aufgabe, habe einen Sinn. Und jetzt steigen wir wieder runter. Jetzt werden wir wieder zurechtgestutzt. Ich bin auch endlich. Denn der Psalmist sagt, alle meine Tage waren gezählt, bevor einer nur war. Und was man zählen kann, hat ein Ende. Es sind nicht unzählige Tage, die ich lebe, es sind gezählte. Ich bin endlich. Und das, was ich heute bin, bin ich morgen nicht mehr. Na, wenn ich hier die jungen Menschen sehe, ihr seid jetzt jung. Übermorgen, im übertragenen Sinn, seid ihr so wie ich und übermorgen so wie noch Ältere hier. Es bleibt nicht so. Es ist nicht selbstverständlich. Und dann heißt es einfach, was du jetzt kannst, das mach jetzt, denn morgen kannst du es vielleicht nicht mehr, weil du zu schwach bist, zu krank bist, zu alt bist, zu müde bist, was auch immer. Das steckt alles in diesem Begriff der Endlichkeit. Nutze den Tag. Wer weiß, ob du noch einen hast. Also ihr seht, das ist eine ganze, wie soll ich sagen, da hängt ein ganzes Lebensverständnis von ab. Nichts ist mehr gleichgültig. Keine Stunde, kein Tag, keine Woche ist gleichgültig. Selbstwahrnehmung heißt auch, ich verstehe nicht alles. David sagt es ja, ne? Hier, schreibt er ja. Vers 17, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand am Meer letztendlich. Das heißt, eigentlich Gott, ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß, dass du mich gewollt hast. Ich weiß, dass du gut bist, aber ich verstehe dich irgendwie nicht. Du bist mir eigentlich zu hoch. Also Selbstwahrnehmung heißt auch mal eingestehen, ich verstehe nicht alles. Ich muss auch nicht alles verstehen, weil das eigentlich zum Menschsein gehört. Und das Schöne ist aber, wer das sich eingesteht, kann auch staunen. Und wenn uns das Staunen abhanden kommt, fehlen uns 50% von einem lebendigen Glauben. Es gibt viele Stellen in der Bibel, wo wirklich gestaunt wird. Kennt ihr Beispiele, wo Menschen in der Bibel gestaunt haben? Bestimmt. Job. Wann hat er gestaunt? Am Schluss. Wie bringt er das denn zum Ausdruck, Micha? Versuch mal mit eigenen Worten. Genau. Ne? Ich bin voll gepredigt worden. Ne? Ich habe alles gewusst von dir, weil die Prediger das alles erzählt haben. Ne? Aber jetzt habe ich dich ja persönlich erlebt. Das ist ein Riesenunterschied. Dazwischen liegt ein komplettes Universum. Ja, wenn ich dir erzähle, was in der Bibel steht und dass Gott das gesagt hat und Gott das gesagt hat und plötzlich spricht er zu dir. Dazwischen liegt ein komplettes Universum. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja, das heißt, noch eine Staunen. Kennt ihr noch eine Szene, wo gestaunt wird? Mose am brennenden Dornbusch. Natürlich ist das Staunen. Ja, was ist denn? Der Busch brennt, verstehe ich überhaupt nicht. Ja, kein Gewitter, gar nichts. Und er spricht da noch eine Stimme zu mir. Das ist krass, aber das ist einfach auch, Gott bringt Menschen zum Staunen. Der erste Mensch auf der Welt, der gestaunt hat, wer war das? In der Bibel beschrieben. Wie hat er gestaunt? Über was hat er gestaunt? Oh, ist das der Wahnsinn, echt. Ey. Das ist ja Bein von meinem Bein. Das ist ja der Wahnsinn. Ey. Ne? Und davor hat er ja richtig gelitten, weil er sagt hat, Gott hat das schon clever gemacht. Er sagt, hey Adam, du hast einen Job, du musst den Tieren einen Namen geben. Und dann ist eine Tierart nach der nächsten ist gekommen und Adam stellt fest, es gibt immer zwei. Ne? Und die sind aber nicht ganz gleich. Der eine ist so ein bisschen gröber, hat wegen am Bartwuchs. Ja, nicht jedes Tier hat einen Bartwuchs, aber ihr weißt, was ich meine. Ne? Und das andere ist etwas zarter und zierlicher und irgendwie graziler, irgendwie auch schöner. Und dann denkt er, aber ich bin allein. Ich bin der mit dem Bart, aber das Schöne irgendwie, da fehlt doch was, das ist doch blöd. Ne? Und dann, kennt ihr die Geschichte, ja, der legt da den wegen Schlafen, ne? Operiert ihm eine Rippe raus, macht da was draus. Ich finde die Geschichte so romantisch, es ist so unglaublich. Und dann macht er auf und sagt, das ist ja Bein von meinem Bein, das ist ja der Wahnsinn. Also, das heißt, der Mensch wird erst Mensch durchs Staunen eigentlich. Dann ist er erst vollständig. Wenn ein Mensch nicht staunen kann, ist er irgendwie nur halb. Und wer besonders noch staunt, sind Kinder. Und ich glaube, dass Gott das Jesus gemeint hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, das heißt, wenn ihr verlernt habt zu staunen, wenn das irgendwie alles normal wird für euch, Jesus am Kreuz gestorben. Wisst ihr, in frommen Haushalten, katholisch, evangelisch, egal, überall hängt ein Kreuz an der Ecke. Du kannst dich an diesen Anblick gewöhnen, dass da Jesus am Kreuz hängt. Das nimmst du gar nicht mehr wahr. Das wird normal, dass Gott am Kreuz hängt. Der Mensch gewöhnt sich radikal an alles. Das ist ein brutales Wesen, der Mensch. Und wenn du dich an alles gewöhnt hast und über nichts mehr staunst, spricht dich nichts mehr an in der Bibel. Gar nichts mehr. Und das ist furchtbar eigentlich. Aber hier, deswegen habe ich dieses Bild gewählt, dieses Kind, das staunt, das sieht man richtig so, wow, was ist das denn? Ne? Und da müssen wir hin. Und da werden wir spätestens in der Ewigkeit wieder hinkommen, wenn der mal den Vorhang zieht und uns mal zeigt, was so richtig abgegangen ist, was wir alles gar nicht begriffen haben, dann fängt das Staunen erst an. Spätestens dann werden wir wieder wie die Kinder. Da kann ich euch Brief und Siegel geben, da bin ich fest von überzeugt. Und all das zusammengenommen, weil ich gewollt bin, weil mein Dasein einen Sinn hat, Dasein einen Sinn hat, weil sich jemand für mich interessiert, weil ich eine Rolle spiele, deswegen bin ich zufrieden. Und ich meine, diese Zufriedenheit ist nicht nur damit verbunden, dass ich einen tollen Job habe, dass ich der schönste Mensch auf der Welt bin und dass ich alles kann und super duper bin, sondern die Zufriedenheit resultiert daher, dass mich jemand liebt, dass mich jemand will, obwohl ich nicht alles kann, obwohl ich manchmal die Dinge nicht begreife und obwohl ich irgendwann vielleicht zu schwach bin für viele Dinge, weil ich alt geworden bin. Spielt keine Rolle, der will mich trotzdem. Und das macht mich zufrieden. Der nörgelt nicht immer an mir rum und sagt, das kannst du nicht und da bist du noch zu klein und da bist du zu groß, sondern das passt, ich habe dich so gewollt. Das ist schwierig manchmal zu begreifen, aber das gehört zur Zufriedenheit dazu. Und ich bin dankbar. Und dieser Dank richtet sich zunächst einmal nach oben, weil da oben derjenige ist, der mich gewollt hat. Das ist mal das Allerwichtigste. Das versteht eigentlich die Bibel unter Selbstliebe. Das ist dieses, die Treppe rauf, ich bin da, ich bin gewollt, ich bin sinnvoll, ich habe eine Aufgabe, aber ich bin auch endlich, ich begreife nicht alles, ich werde irgendwann sterben und irgendwann ist es vorbei. Und dann wird diese Welt ohne mich leben und weitermachen. Das Glück der Welt hängt nicht von mir ab. Ich habe vor vielen Jahren im Fernsehen mal eine Dokumentation gesehen. Und zwar wurden da verschiedene Star-Dirigenten mal gefilmt, wie die ihrem Sinfonieorchester ein Stück beibringen. Und das war faszinierend, wie verschieden die ihr Sinfonieorchester führen. Und ich werde nie vergessen, zwei extreme Charaktere. Der eine war der Despot. Die saß nicht gerade genug. Da, dieser Bogen war nicht sauber ordentlich geführt, er hat alles rausgehört und hat alle fertig gemacht und du begreifst es immer noch nicht und ich will, dass das so ist und das hört sich nicht, immer noch nicht richtig an. Der hat die terrorisiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war zum Schluss hat er sein Ziel erreicht. Aber der Weg dahin war echt blutig, muss ich einfach sagen. Das war echter Kotzbrocken, ich sag's einfach so, wie es ist. Der hat die Leute sowas von fertig gemacht. Und dann war der andere, ein Engländer, so ein alter, so ein Opa-Typ, ist auch Sir gewesen, war also von der Queen geadelt worden. Der kommt daher, ne? Und so seine Grundeinstellung, ich kann nicht besser Geige spielen als alle Geiger, die da sitzen. Jetzt bringe ich denen nicht bei, wie die ihr Instrument zu spielen haben. Und so hat er das durchgeführt und total cool. Und ach ja, okay, versuch mal da noch ein bisschen so. Ja, war schon gut, aber wir könnten es vielleicht auch so machen. Und in kürzester Zeit war das ein Meisterwerk, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber das war so der Typ, die Welt hängt nicht von mir ab. Ihr macht es schon. Und das war einfach schön. Weil der ruhte so in sich selbst. Ne? Und der hat sich die ganze Last hat er gar nicht getragen, die der andere hat. Und sagt, hier darf nichts schief gehen und es muss alles perfekt sein. Oh, ist das so eine Verantwortung und der soll wird schon werden. Und das ist das, was ich mit Zufriedenheit und mit Dankbarkeit. Und das ist alles so schöner. Da wird die Welt einfach schöner. Ja, und das ist, hat alles mit dieser Selbstliebe zu tun. Und ich habe als junger Mann, bei der Bundeswehr war das, da habe ich meine Wochenenden viel im Wald verbracht, weil da brauchte ich oft meine Ruhe und wollte für mich sein und habe viel mit Gott gesprochen, auf stundenlangen Spaziergängen. Und ich hatte immer ein kleines Buch dabei, immer irgendwas zu lesen. Es gab immer hier eine Bank oder da einen Stein, wo man sich hinsetzen konnte und lesen konnte. Und das waren immer so tiefgeistige Werke. Damals meinte ich, die noch zu begreifen, heute würde ich die gar nicht mehr begreifen. Aber egal, jedenfalls hat mich das irgendwie getröstet. Und da habe ich ein kleines Buch mal gekauft in der Bahnhofsbuchhandlung. Die ist von jemandem geschrieben worden, den ich dann auch sehr schätzen gelernt habe. Das ist ein Mann namens David Steindl Rast. Das ist ein Mönch und ich hatte ja immer so ein bisschen Hang zum Mönchtum, habe es immer noch. Ich finde das immer noch tolle Menschen. Und das ist so einer, der hat mal einen Satz geschrieben, den habe ich nie mehr vergessen. Und der schreibt: Echte Dankbarkeit schaut nicht vornehmlich auf das Geschenk, um es gebührend zu würdigen, sondern sie schaut auf den Geber und bringt Vertrauen zum Ausdruck. Das heißt, ich bin nicht dankbar, weil das so ein tolles Geschenk ist, denn manchmal ist ja auch jemand da, so ein kleines Kind, ne, hält dir ein Gänseblümchen hin. Das ist jetzt nichts Wertvolles, ne? Aber ich kann mich doch freuen. Was ist das für eine schöne Geste? Ja? Ich habe nicht viel dir zu geben. Denkt an die Witwe mit den zwei Schärflein. Ich habe nicht viel, ja, aber es kommt von Herzen. Und dann schaue ich doch nicht auf die zwei Schärflein. Gott braucht doch zwei Schärflein nicht. Er braucht doch 2 Millionen Schärflein nicht. Das ist ihm doch alles wurscht. Aber Gott schaut ja auch nicht auf die Gabe, sondern Gott schaut auf das Herz, auf den Geber. Weil Gott weiß, wie man Dankbarkeit empfindet. Wir wissen es oft nicht. Ja, ein Gänseblümchen hätte noch 3 sein können. Ne? Gib dir mal ein wenig Mühe beim nächsten Mal und lauter solche Sachen. Ihr wisst, wie das gemeint ist. Tatsächlich, echte Dankbarkeit schaut nicht auf die Gabe, sondern auf den Geber. Und das habe ich nie mehr vergessen, weil ich sofort gemerkt habe, der Mann hat recht. Und vielleicht sollten wir uns auch da wieder selber ein Stück weit schulen und sagen, okay, kann ja auch sein, dass dir zum Beispiel jemand ein Buch schenkt und du denkst dir, was soll ich denn damit? Sowas würde ich nie lesen. Ne? Weiß der andere vielleicht gar nicht. Vielleicht hat er sich falsch eingeschätzt, aber er hat wenigstens versucht, dich einzuschätzen. Und er hat sich Gedanken über dich gemacht und hat gedacht, das könnte helfen. Vielleicht hat er dich sogar besser begriffen, als du dich selbst. Und sagst, lies mal das Buch und du wirst merken, dass es das ist, was du brauchst. Obwohl du es dir selber nie gekauft hättest. Und dann liest du es vielleicht doch eines Tages und denkst, tatsächlich, hätte ich es doch gleich gelesen. Ne? Zum Beispiel, könnte ja passieren, ihr schenkt jemandem den großen Kampf und denkt, oh, ich habe hier von einer Sekte so ein Buch, ne? Naja, kostet nichts, nehme ich es halt mal mit. Ne? Und Jahre später liest man und denkt, wow. Ne? Nur als Beispiel, kann auch was ganz anderes sein, ein kleiner Gedichtband oder so, wo du denkst, ich habe noch nie Gedichte in meinem Leben gelesen und du liest es, Rainer Maria Rilke oder sonst jemand, denkst dir, was ist das für eine schöne Poesie, wie tröstlich sind diese Worte? Und denkst du, vielen Dank für das Geschenk. Leider habe ich es zu spät kapiert. Aber es ist in Ordnung. Also wie gesagt, das Geschenk ist nicht der Grund für Dankbarkeit, sondern der Geber. Deswegen kann David auch Danke sagen zu Gott. Obwohl David feststellt, ich bin sterblich. David stellt fest, ich werde krank. David stellt fest, auch ich habe Feinde, nicht jeder mag mich. Und trotzdem sagt er Danke, weil er nicht auf das Leben schaut, das ja viel Qual mit sich bringt, sondern er schaut auf den Geber. Und der ist in Ordnung. Und nur wer Selbstliebe wirklich beherrscht, und das tun die wenigsten von uns, ich bin auch ein ganz blutiger Anfänger in sowas, der kann letztendlich das erfüllen, was Gott hier in Lukas 10 mit der Geschichte, Ellen White sagt, es ist gar kein Gleichnis, es ist ja auch nett, er vergleicht ja nichts, sondern er erzählt eine Geschichte. Und Ellen White schreibt, es ist eine, die sich wirklich zugetragen hat, die ist damals in der Zeitung gewesen, gab keine Zeitung, und man hat sich davon erzählt, vom barmherzigen Samariter. Weil der barmherzige Samariter eines begriffen hat, wenn Gott mich will, dann will er den anderen auch, weil den hat er ja auch gemacht. Wenn Gott mich wertvoll findet, dann ist der andere genauso wertvoll. Und wenn ich abhängig bin, dann ist der andere auch abhängig. Und zwar auch manchmal von mir. Und jetzt kümmere ich mich drum, weil der braucht mich. Kennt ihr die goldene Regel? Im Matthäusevangelium gibt es in der Bergpredigt ein Kapitelchen, da steht drüber die goldene Regel. Andere Bibelübersetzungen nehmen das gerne. Wisst ihr, was ich meine? Ein in der Welt oft falsch wiedergegebener Satz. Das gucken wir uns mal an. Matthäus 7, also ziemlich am Ende von der Bergpredigt. So, und in Matthäus 7, über dem Vers 12, wenn ihr eine Lutherbibel habt, kann es sein, dass da eine Überschrift drüber steht. Ich habe eine Luther, da steht drüber die goldene Regel. Steht da bei euch eine Überschrift drüber, über dem Vers 12? Hm? 7, Kapitel 7, Matthäus 7, Vers 12. Okay. Okay. Genau. Das ist die Summe des Gesetzes, hm? Oder vom Tum des göttlichen Willens. Also was die beide Überschriften, auch die ich meine, die ich mal in einer anderen Übersetzung gesehen habe, sagen, was jetzt kommt, ist wichtig. Ja? Und da steht, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Worin besteht denn noch das Gesetz und die Propheten? Das haben wir gerade gehört. Aus den beiden Geboten, du sollst Gott lieben und den Nächsten. Hat auch Jesus selbst auch gesagt, darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das heißt, das ist identisch mit dem, was hier steht. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen. Und jetzt müssen wir ganz genau lesen, was da steht. Und das haben wir nicht mehr drauf. Wir lesen einfach nicht mehr genau. Da steht nicht, alles nun, was die Menschen euch tun, das tut ihnen auch. Das ist was ganz anderes. Das führt nämlich zu dem jüdischen Schluss, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du schlägst mir einen Zahn aus, ich schlage ihn dir zurück, bitte.
Versteht aber auch nicht, tu deinem Nächsten nicht, also wenn du ihm nichts tust, dann ist auch okay, weil der
Richtig.
In der Welt heißt ja,
Richtig. Lass den armen Wurm in Ruhe, an den armen Wurm in Ruhe, denn sie fühlt.
Was du nicht willst, was
du machst, richtig, du genau.
Zu. Also das heißt eigentlich, tu gar nichts, dann passt es.
Richtig. Sehr gut, danke. Das tun nämlich der Priester und der Levit in der Geschichte vom Samariter. Die tun nämlich nichts. Die haben den nicht geschlagen, die haben den nicht überfallen und nicht ausgeraubt. Das ist alles okay, keine Sünde. Aber sie haben ihn liegen lassen. Und wenn sie selbst da gelegen hätten, hätten sie sich darum gesehnt, dass sich jemand anhält und sich um ihn kümmert. Und deswegen haben sie das hier nicht begriffen. Das heißt, was ich mir von anderen wünsche, das tue ich ihnen. Und das ist, das liest man so, ne? Habt ihr schon tausendmal gehört. Was wünsche ich mir denn eigentlich? Was macht denn mir eine Freude? Klar, wenn ich so erschlagen bin und am Straßenrand liege, dass jemand anhält und einen Krankenwagen ruft und mich verbindet, das ist okay. Aber wenn ich nicht erschlagen bin, wenn ich nicht arbeitslos bin und trotzdem in mir eine Unruhe habe, einen Unfrieden habe, was wünsche ich mir denn wirklich? Es gibt Menschen, die betäuben dieses Gefühl durch Kaufsucht. Andere saufen, nehmen Drogen, flüchten sind in Workaholic, ne? Machen viel Urlaub, kaufen sich einen Porsche und sonst was und versuchen sich da irgendwie zu befriedigen. Und trotzdem, wenn sie sich ernsthaft mal im Spiegel morgens betrachten, würden sie sagen, du bist nicht glücklich. Du bist es einfach nicht. Dir geht's nicht gut und sind nicht in der Lage zu formulieren, was sie brauchen. Und das ist auch eine Sache, die müssen wir auch als ältere und alte Menschen vielleicht wieder anfangen zu lernen. Was brauche ich eigentlich? Und das hat mit Selbstliebe zu tun. Ein Mensch, der sich selbst liebt, hat sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt, ohne dass ihm die anderen egal waren. Aber er hat kapiert, ich muss mich auch mal um mich kümmern. Nicht im Sinne von, jetzt mache ich Wellness und alle die Welt ist mir egal, sondern ich muss mal überlegen, was bin ich eigentlich für ein Typ? Was brauche ich? Was fehlt mir? Und wo könnte ich es eventuell kriegen? Also wie gesagt, das alles steckt da drin, da kann man ein halbes Philosophie- und Psychologiestudium draus machen, wollen wir aber nicht, denn die Zeit ist ja jetzt schon um. Also, um es abzuschließen, ich habe noch ein anderes sehr schönes Bild gefunden, was mir auch sehr gefallen hat. Nächstenliebe bedeutet eben, was ich gerade gesagt habe, Matthäus 7, Vers 12. Das heißt, wenn ich gelernt habe, mich selbst wahrzunehmen, weiß ich auch, dass ich den anderen wahrnehme, wie ich ihn wahrnehme. Dann weiß ich, okay, wenn der so aussieht, dann geht es ihm wahrscheinlich so und so, wie es mir mal gegangen ist, in einer ähnlichen Situation. Dann spürst du quasi den Schmerz, den der andere spürt, den spürst du selbst. Übrigens, ganz am Rande bemerkt, Mitleid, was da steht, oder Barmherzigkeit, bedeutet, Splanchomai ist das Griechische, ich glaube, so ähnlich heißt es zumindest, aber übersetzt heißt es, die Därme vor Mitleid umgedreht bekommen. Das heißt, es tut dir innerlich weh, wenn du den anderen leiden siehst. Und der Samariter konnte nicht, er musste stehen bleiben, das hätte er nicht übers Herz gebracht. Die anderen waren gefühllos, der war wirklich fix und fertig. Dieses Wort Splanchomai wird in der Bibel außer an dieser Stelle nur noch auf Jesus angewendet und sonst nirgendwo. Wenn er zum Beispiel die Herde sieht und sagt, sie sind wie eine Herde Schafe ohne Hirte. Da steht, und da hatte er Erbarmen, und da erbarmte er sich ihrer, heißt es, und da drehte es ihm das Gedärm vor Mitleid um. Das heißt, hatte Schmerzen. Der konnte das nicht mit ansehen. Das hat ihm bis zum Schmerz leid getan. Es jammerte ihn. Diese alte Übersetzung vom Luther, ne? Der hat wirklich gejammert. Weil es ihm genauso dreckig ging wie denen. Weil er einfach bei ihnen war. Wenn ich mich selbst wahrnehme, kann ich auch den Nächsten wahrnehmen. Und ich weiß, der Nächste ist gewollt, weil ich gewollt bin. Ich bin nicht der Einzige, der gewollt ist, der andere ist auch gewollt. Und es tut ihm gut, wenn der andere merkt, es interessiert sich jemand für mich. Und deswegen interessiere ich mich jetzt für den. Und das ist schon eine Hilfe. Denn ihr müsst immer eins überlegen. Nicht jeder glaubt an Gott. Nicht jeder hat es hier gehört. Nicht jeder kennt Gemeinde. Nicht jeder kennt Bibel. Deswegen ist es für diese Menschen wichtig, dass erst vielleicht einmal ein Mensch da ist, der dich will, der sich für dich interessiert. Egal, ob du super intelligent bist oder nicht super intelligent bist, ob du hübsch bist oder nicht, klein oder groß, das ist erstmal völlig Schnuppe. Ich will dich, ich finde dich klasse und ich interessiere mich für dich. Amen. Lass uns nochmal beten. Herr Jesus Christus, wir haben gesungen, wir wollen dir folgen. Wir wollen dir auch folgen in das Mitleid hinein. Du bist der Barmherzige, du bist der Mitleidige. Du bist der Hohepriester, der mit uns mitfühlen kann mit unseren Schwächen, weil dir der Weg nicht zu leid und nicht zu weit und nicht zu leidvoll war, vom göttlichen Himmel auf die Niederungen der Erde zu kommen und Mensch zu werden. Schmerzen zu empfinden, Trauer zu empfinden, Entbehrungen zu empfinden. Auch zu wissen, was Anfechtung bedeutet. Du weißt, wenn wir um Hilfe bitten, wie wir empfinden und was wir brauchen. Und das, was du uns dann schenkst, das möchten wir gerne weiterschenken an die Menschen, die du uns in den Weg stellst, denen wir im Alltag begegnen, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, daheim, in der Familie, wo auch immer. Herr, mach uns empfindsam, mach unser Herz weich, uns selbst und unseren Nächsten gegenüber. Denn dann kannst du uns reich machen und dann können wir dich auch mehr und mehr begreifen, was du unter Liebe verstehst. Hab dafür Dank. Amen. Amen.